1. Mose 28. Nochmal zusammenfassend, weil nicht alle da waren letzte Woche, wo wir sind. Jakob und Esau, zwei Brüder. Ne? Vater ist Isaak und Rebekka. Jakob hat seinen Bruder beschissen, ne, ums Erstgeburtsrecht erstmal, also ist er jetzt Chef in der Familie, wenn Papa geht, und auch den Segen hat er sich ergaunert, der kleine Schlingel. So, und Esau ist ziemlich angepisst, so, ne, und ist voller Wut. Ich meine, er ist dran schuld, so, er hat, ihm war die Verheißung seiner Familie egal und er wollte nicht Verantwortung tragen. So, deswegen hat er sein Erstgeburtsrecht für ein paar Linsen gegeben. So, war ihm nicht wichtig. So, und auch der Segen und Gottes Wille damit, auch seine Befehle damit, waren ihm egal. So, Esau ist das Herz, das war weiß, dass es Gott gibt und das auch Kontakt hat in irgendeiner Form und ihn nicht leugnet, aber das macht, was es will. Ne? So, unabhängig von Gott. Und also der Mensch, der an Gott glaubt und doch sagt, ich bin gläubig, aber dem es nicht interessiert, was der Schöpfer, wer der Schöpfer ist. Der Jakob dagegen ist der, dem das wichtig ist und der alles dran setzt, so ein, dass er dieser Segen ist für alle Völker später. Dass er seinen Weg, den er geht, der Weg ist, wo Gottes Verheißung ist und der Schöpfer selber, der das ganze Land mal erben möchte. So, er ist der, der Gottes Verheißung glaubt, steht im Hebräer 11. So, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ansonsten ist bis jetzt in Jakobs Leben nicht so viel mit Gott zu tun. Also es ist, wenn wir es auf uns projizieren, ein Christ, der an Gott glaubt, der auch Gott gehorsam ist, so, aber der auch lebt, wie er will und nicht groß Gott kennenlernen will. Und auch nicht groß Gott kennt. Ne? Aber das ist eben dieser Punkt. Es sind zwei Wege, die wir heute nochmal sehen. Esaus Weg und Jakobs Weg. So wie auch bei Kainen der Weg und bei Abel. Oder der war tot in Seth. So und so weiter. Ne? Es ist das Herz, was Jesus sagt. So, und das Herz ist entweder das Problem oder der Segen. Das Herz sollen wir ordentlich halten, denn das wird verunreinigt. So, dass wenn was Gutes kommt und Gottes Wort kommt oder Wahrheit kommt oder sein Segen kommt, so, wenn das Herz zu voll ist mit Steinen und mit Unkraut, mit Müll, mit den Wegen Satans und seinen Gedanken, so, dann ist kein Raum da zum Wachsen. Und wir sind diejenigen, die das Feld bereitstellen, sagen wir mal, für den Heiligen Geist. So, ne, wo Jesus sagt, so, ihr könnt das eh nicht, aber ich möchte Steine rausholen. Dass da Boden ist überhaupt und was wachsen kann, dass die Wurzeln tief gehen. Ich bin der, der das Unkraut kennt und unterscheidet zwischen Weizen und Unkraut, so, und der es rauszieht, auch wenn manches Unkraut wächst bis zur Ernte. So, aber ich bin der, der den trennt. So, ich bin der, der euch stark macht, so, meine Kinder, dass Satan nicht raubt und zertrampelt, dass die Welt nicht über euch rübergeht, über euer Herz und über euer Leben und es unmöglich macht, dass da was wachsen kann. So, er ist der Feldherr. So, aber ich bin der Mensch, der halt sein Herz ihm geben muss. So, und das ist ein Problem, weil ich kann es nicht. Ich kann es in den Bereichen, wo ich frei bin oder wo es mir leicht fällt, aber ich kann ihm nicht mein ganzes Herz geben, ich nicht. So, ich kenne diese Stellen mit Unkraut, ich kenne diese Steine, so, wo die Frucht nicht, wo die Pflanze nicht gerade sehr stark ist. So, ich kenne auch die toten Ecken, wo ich die Welt reinlasse, weil auch ich die Welt liebe immer noch, obwohl ich sie hasse immer mehr. Oder die Welt oft gar nicht verstehe oder erkenne. Und so ist es mit dem Herzen von Esau und Jakob auch. Die zwei sind echt keine tollen, also keine frommen Menschen. Da nimmt sich keiner was, aber wahrscheinlich von der Art her ist Esau noch frommer, sag ich mal, in seinem Wandel als Jakob, der hinterlistig ist und betrügt und raubt und stiehlt und lügt. So, aber dennoch wird sich das Herz offenbaren von jedem Einzelnen von uns im Laufe unserer Zeit. Und was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Jakob sich bekehrt und dann sein Herz dadurch Gott gibt und sein Herz verwandelt wird, Stück für Stück. So, also lass uns anfangen. So. Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mach dich auf, zieh nach Padan Aram und in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der Ermächtige, er segne dich, er mache dich fruchtbar und er mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels des Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Jakob wurde zerbrochen und er hat Gottes Willen jetzt akzeptiert. Nicht Esau ist der, der den Segen kriegt, sondern Jakob. Und ich konnte nichts dagegen tun. So, weil Gott halt macht, was er will. So, und doch da finde ich schön, Jakob ist, Isaak ist, meine ich, der Vater, ist genauso in, von seinem Herzen her, der ist Kind toller. Also heute würde man sagen, Kind oder Christ. Nicht gerade krass fromm oder so, sondern auch nur so ein Keks, so wie jeder andere. So ein, ne? Aber dennoch interessiert Gott das überhaupt nicht, denn dieser Mensch ist berufen und auserwählt. So wie seine Frau. So ein, und so wie seine Söhne. So ein, und im Laufe seines Lebens, im Laufe verschiedener Situationen, fängt er an, Gott kennenzulernen. Und das ist das, was mich am meisten, was bei mir in den letzten Wochen am meisten immer wieder raussticht, diese Männer und Frauen Gottes zu sehen, die echt krassen Glauben zum Teil hatten, aber die auch total viel Unglaube hatten. Ja. Aber dennoch zu sehen, der, der Gott sein Herz aber da reicht, sein Leben, alles das, was einem wichtig ist, das, was einem gehört, das, was man sich wünscht, so und das, was man liebt, ist im Herzen. Wenn man sich investiert. So ein all das, was einem wertvoll ist, so ein, derjenige, der sein Herz Gott gibt, so ein, lernt Gott kennen. Und diese Fehler sind vergessen. So ein, aber was kommt, ist immer mehr dieser innere Mensch, der heranwächst und stark wird und sicher wird in Gott. Und es gibt mir Trost und wir haben unseren Christus und wir können froh sein. So, denn wir haben diese gleiche Gnade, die die Menschen auch vor Christus schon hatten. So ein, wir haben die gleich, das gleiche Recht. So, wir haben die Gnade jederzeit, egal ob wir fallen oder Dummheiten machen oder gottlos handeln oder unfromm leben, wir haben jederzeit dieses Recht aufzustehen und sauber zu laufen. Ohne dass Gott mit dem Finger auf uns zeigt und uns das nachhält. So, ich bin dankbar für seine Gnade. Stell dir vor, seine Gnade wäre so wie bei uns Menschen manchmal so ein, dass wir zwar sagen, ja, okay, ist vergessen. Ne, Schuh drüber. Sagt man das? Schuh drüber? Mach drüber. Ach, Schwamm, ja. So Schwamm drüber. So ein, aber dennoch kommt es dann irgendwann in einer bestimmten Situation wieder als Waffe. Weißt du noch? Ne? So ein, Gott ist so nicht. Das meinte damit, die Sünden, die vergeben sind, wirft er ins tiefste Meer und da bleiben sie. So ein, er erinnert sich zwar noch dran, aber das ist keine Waffe mehr gegen uns. So ist es bezahlt. Und es ist gut. Was Gott interessiert ist, wie läufst du jetzt? Nicht wie liefst du gestern? Oder wie wirst du morgen laufen? Sondern wie, wo ist dein Herz jetzt gerade? Und das ist was Tolles, dass wir in Gott der Gegenwart haben. So, weil gestern habe ich Mist gemacht, morgen werde ich Mist machen, vielleicht so, vielleicht habe ich jetzt Mist gemacht, aber wenn, sobald ich mich umdrehe und Gott mein Herz wieder gebe, ist ein neues Jetzt. Und in diesem Jetzt bin ich sauber. sondern und auf Gott ausgerichtet. Und mehr will Gott nicht. Ne? Jetzt aber das andere Herz, das von Esau. Als nun Esau sah, dass Isaak und Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, ihm gebot und sprach, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Padan Aram zog, als Esau auch sah, dass Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans, ach Mensch, nicht gerne sah, da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat als Frau hinzu, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, der Schwester Nebajot. Er hat schon zwei Töchter von Kanaan genommen, so ein Esau, einfach aus Trotz. Schnauze voll hatte, gesagt, das ist total ungerecht und fies, ich mache jetzt, was ich will. Gott hat zwar gesagt, soll ich nicht, mache ich trotzdem. So, wir haben gesehen, dass die zwei Stieftöchter dann für Mutter und Vater echt das Leben schwer gemacht hat. So, und jetzt kommt er halt und versucht sich irgendwie zu winden, ne, und denkt so, na, dann nehme ich halt von der Familie eine Frau. Vielleicht kann ich es wieder das Ruder rumreißen und gut tun, gut machen. Ne? Das Problem nur ist, dass er halt Gott nicht vor Augen hat und Gottes Herz nicht kennt und seine Weitsicht nicht hat. So, denn Ismael wurde von Gott verbannt aus der Familie. Ja. Ismael wird der größte Feind von Israel dann. So, und diese Frau hier, die er sich nimmt, ist auch eine Heidin. Also es macht keinen Unterschied. Und das ist dieses Herz halt, dieses blinde Herz, das, wogegen ich mich sträube und was ich hoffe, dass ich das nicht habe oder haben werde. So, ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Aber das ist das Herz, was Gottes Willen absolut irgendwann absagt. So, und wo er jetzt sagt, so gut, ich gehe jetzt meinen Weg. Jeder von den beiden kriegt einen neuen Namen. So einen Esaus neuen Namen haben wir schon gehört, Edom, der Rote. Das werden die Edomiter werden und ständige Feinde Israels, verhasst, immer vom Bruder, die Israel nicht durchzogen lassen, als Israel dann aus der Wüste endlich ins verheißene Land durfte und die Verheißung hier endlich wahr wurde. Übrigens ist es erst in 600 Jahren, so ein, ungefähr. Ja, in 600 Jahren ungefähr kommt Mose erst und führt das Volk dann wirklich in das verheißene Land. So ein, also in 200 Jahren hier in der Zeit ungefähr, so ein, ist dann der Punkt, wo dieses gesegnete Volk und verheißene Volk 400 Jahre lang Sklaven sind in der Welt, in Afrika, in Ägypten. Danke. So ein, und wo sie überhaupt nichts von Gott sehen und hören. Wo sich nur noch die Geschichten erzählen, die wir gerade lesen und durchgehen. So Generation für Generation für Generation für Generation. Ja. Aber das kommt noch. Der andere Name, der neue Name, kommt in Kapitel 32 erst. Das ist Isaak, wird von Gott umbenannt in Israel. So ein Und mich beruhigen die Geschichten hier schon, weil ich einfach weiß, so, okay, ich bin nicht der perfekte Mensch. So, ich bin noch nicht der perfekte Christ. Ist auch noch nicht mal möglich, als Christ hier in der Welt so zu wandeln, dass jeder Christ denkt, deine Meinung ist oder sagt, du bist fromm oder ein toller Christ. So, geht nicht. So, wir können nicht jedem gefallen. So, ich weiß, wo ich schwach bin, wo ich mich schäme, wo ich einfach Angewohnheiten habe, die ich einfach nicht ablassen kann und auch nicht will. So, ich kenne meine Fehler, die ich getan habe, zumindest die mir Gott aufgedeckt hat oder mein Nächster. So, aber ich brauche mich darauf nicht mehr konzentrieren und da bin ich dankbar für. Worauf ich mich auch konzentriere, ist, dass dieser Mensch nicht weiter lebt und dass dieser Mensch nicht weiter gefördert und gefüttert wird. So, diesen alten Menschen. Weißt du, was wir Entscheidendes haben, weil wir sind nicht Menschen aus dem Alten Testament, wir sind Menschen aus dem Neuen Testament, aus dem neuen Bund Gottes. Obwohl die Menschen hier auch keinen alten Bund hatten. Die hatten halt nur Gott und Glaube. Aber der Unterschied ist, dass ich einen inneren, neuen Menschen habe. Und du auch. Und dass Gott uns immer wieder zuruft, konzentrier dich und füttere diesen inneren Menschen, der von Neuem geboren ist, dort, als der Alte am Kreuz gestorben ist. Ich habe die Wahl, nicht mehr so zu leben, wie mein alter Name. Und auch du hast einen neuen Namen bekommen und der steht schon geschrieben in einem Buch und du wirst den erhalten, wenn du deinen neuen Leib kriegst. Aber Gott denkt schon mit dem neuen Namen an dich und ruft dich nicht mehr bei dem alten. Und das ist das, was ich nicht vergessen darf und nicht will. Da ist schon was Neues und das ist fromm und heilig und gut und gerecht. Es ist bekleidet mit Gerechtigkeit von Jesus. Es ist beschützt mit der Waffenrüstung von Jesus. Es ist von innen her geheiligt, weil der Heilige Geist drin wohnt. Weil seine Liebe da standhaft und fest war und bleibt. Weil ich und du, weil wir gerettet sind. Und auf diesen neuen Namen möchte ich mich konzentrieren. Auf diese neue Person. Und es passiert. Und ich sehe es immer wieder, wenn ich einen Kompromiss mache mit irgendwas, wo ich weiß, das wäre eine Verfehlung zu dem, was ich weiß. Ist es mir nicht mehr möglich, wieder zurückzukehren zu dieser Unruhe, zu diesem Frieden, zu dieser Reinheit, die davor war. Denn eine Verfehlung oder ein Kompromiss bringt mich zu dem nächsten. Weil ich mich dran gewöhne und bringt mich zu dem Nächsten, bis ich so tief in Sünde falle, dass der Heilige Geist in seiner Gnade zu mir kommt und die Gnade wieder mein Zuchtmeister ist und mich da wieder rausholt, bis ich wieder sauber bin und wieder Frieden habe und den Segen. Und ihr kennt das alle, dieses Spiel, es läuft wie eine, als ob es eine Sanduhr ist, die Gott immer wieder umdreht. Und es rieselt weiter. Dann rieselt das Gute runter, aber dann bumm, rieselt wieder das Alte runter. Und das ist eben der Punkt, dagegen brauche ich mich nicht wehren, denn das ist einfach die Natur der Sünde und der Fluch dieser Welt. Aber was ich anstrebe, ist nicht zu vergessen, dass ich von Neuem geboren bin, berufen und auserwählt, so wie ein großer Abraham oder ein Isaac oder eine Rebekka oder eine Sarah oder sonst wer, dass ich auserwählt und berufen bin von Gott und auf dem Weg und nicht zu niemand hält das auf. Und es passiert, wenn ich die Welt in mein Herz lasse und Freund werde, nimmt die Raum ein, und zwar schneller als Gott das tut, wenn ich ihm mein Herz gebe. Weil der Heilige Geist ist sehr sensibel. Und der Heilige Geist ist sehr behutsam. Und er packt immer nur eine Sache bei uns an. Und er nimmt sich viel Zeit damit und hat Geduld. Weil er sagt, die Sache ist jetzt wichtig für den nächsten Schritt, den du gehen wirst. Die Welt ist es egal. Die Welt ist wie eine große Flut, die einfach all den Müll reinschwemmt und liegen lässt. Dieser schmale Weg, auf den muss ich mich konzentrieren. Ich bin gestern bei Einschulung, da bin ich mit meinem Schwiegervater immer gelaufen, damit die anderen fahren können. Und dann sind wir hier am Fluss runter. Da ist ja diese eine Stelle, wo du nur so einen schmalen Erdtrampelfahrt hast, ne, und dann kannst du ins Wasser fallen, ein paar Zentimeter daneben. Keine Ahnung, ich habe ja eh ein bisschen Höhenangst, aber da kriege ich immer Panik, warum auch immer. So ein absoluter Quatsch, aber naja. Jedenfalls ist mein Schwiegervater so, dass der nicht vor einem läuft oder hinter einem, sondern immer nebeneinander mit Antatschen und alles. Und es war mir einfach nicht möglich, diesen Weg da lang zu gehen, so, weil einfach kein Platz war. Also musste ich zur Seite springen aufs Gras. Ne? Aber ich dachte mir so, es ist auch mit dem schmalen Weg, von dem Jesus redet. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz für jemand anderes, weil Jesus schon in den Gespannen mit drinne ist. Und dieser breiter ist der Weg nun mal nicht. Zwischen dem Weg ist aber auch keine Wiese, wo du dich retten kannst, sondern da ist nichts. Und dann ist da noch dieser andere breite Weg halt. Und da kannst du springen und dich hinlegen und dich rollen und irgendeinen Haken schlagen, das ist total egal, weil da ist genug Platz. Da kannst du mit vielen laufen, und es ist genug Platz. So scheint unendliche Freiheit zu sein dort. Dieser schmale Weg bietet diesen Raum aber nicht. Und du musst dich konzentrieren, auf diesen Weg. So wie die Stelle dort, wo ich bedachter gehe als der breite Weg, der davor kommt. Ne? Und das ist der Punkt, wo viele halt stürzen von uns. Wenn du deine Augen von diesem Weg wegnimmst, wenn du ignorierst, dass dieser Weg sehr schmal ist, wenn du ignorierst, dass auf diesem Weg aber auch der Feind lauert, der dich runterzieht, wenn du ignorierst, dass es einen breiten Weg gibt, der in eine Ewigkeit ohne Gott führt, und dass du akzeptierst, dass auch du fähig bist, auf diesem Weg zu latschen. Jesus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, es ist unmöglich. Ich kann nicht das Herz von Esau haben und das Herz von Jakob gleichzeitig. Das Herz von Israel später. Jakob ist ja noch nicht gerettet. Macht aber heute noch. Ist mir nicht möglich, zwei Herren zu dienen, sagt Jesus. Und das stimmt. Das ist genauso in der Ehe. Wenn du einen nicht-christlichen Partner nimmst, als dein Ehemann oder deine Ehefrau, das ist Wunschdenken. Dass der eine mit Freude so lebt und der andere mit Freude seinen Glauben so lebt und dass das alles zusammen harmoniert und passt. Nee, man kann nicht zwei Dingen dienen, es geht nicht. So, eine Seite wird die Macht bekommen und den Raum. Mein Herz ist nicht groß genug. Meine Liebe ist nicht groß genug. Und so ist es ein ständiger Kampf, wo Jesus sagt, das ist ein täglicher Kampf sogar. Du musst täglich dich selbst sterben und dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Täglich. Es ist ein Kampf, der nicht endet, bis du endlich verherrlicht bist und in diesem verheißenen Land, das er uns versprochen hat. Mit diesem neuen Körper und dem neuen Namen. Mit diesem Frieden und dieser Ruhe und Sicherheit. Aber bis dahin ist es ein Kampf. Und ich sehe das bei vielen, die unzufrieden sind mit ihrem Glauben und zum Teil auch mit Frömmigkeit, also mit dem, was in der Bibel sagt und mit dem, was richtig und gut ist. Wo Gott sagt, das ist mein Verständnis von Moral, von gut und richtig, von falsch und böse. Dass sie sich aber auch nicht dafür interessieren und dafür arbeiten. Ich habe das so oft in Eheseelsorge gesehen und gehört, dass da beide Partner den anderen die Schuld geben und unzufrieden sind mit der Ehe und mit sich. Und nicht wissen, woher das kommt, aber woher soll es denn kommen, wenn man sich nicht mehr zuhört und einander zugeht, wenn man miteinander redet, sondern wenn der andere einem egal wird. Wie soll da was Gutes, eine gute Frucht kommen? Das ist einfach nicht möglich. Woher soll was Gutes kommen, wenn man sich ständig streitet oder diskutiert und so weiter, aber sich danach nicht entschuldigt, wenn es dann geklärt ist oder Frieden stiftet würde? Und so ist es auch eine Gemeinschaft. Wie soll was Gutes kommen, wenn man nichts sagt und nichts gibt? Wo soll es denn herkommen? Wir sind selbstverantwortlich für das, was wir an Frucht bringen, sagt Jesus. Und da ist er ziemlich eindeutig. Er sagt was du säst, das wirst du auch ernten. Und da steht nicht dabei, aber im Endeffekt bin ich ja der, der dir die Saat gibt und für dich aussät, weil du es nicht kannst, du Trottel. Nee. Sondern ich bin der, der aussät, und das tue ich jeden Tag in meinem Alltag. Das sind so Kleinigkeiten, dass ich sie überhaupt nicht mitbekomme, wenn ich nicht gerade drüber predige oder drüber nachdenke. Aber das, was ich mir reinlasse in meine Ohren, in meine Augen, in dem, was ich berühre, das sind die Sachen, die mich bestimmen und die mein Herz voll machen für den Tag. Das sind dann auch die Sachen, die mich nachts im Schlaf beschäftigen. Ich bin derjenige, der zuständig ist, zu verwalten. Für das, was ich habe. Ich kann nicht für dich verwalten, ich kann auch nicht für dich verwalten, ich muss für mich verwalten, was ich empfangen habe vom Herrn. So wie du verpflichtet bist, zu verwalten, was du empfangen hast. Und es ist kein Wunder, dass so viele unzufrieden sind mit ihrem Glauben, weil sie nicht verwalten. sondern wie die Welt faul dasitzen und erwarten, dass alles kommt von nichts und alles sofort, ohne Anstrengung. Und so läuft die Gesellschaft heute ab. Ich möchte alles haben, aber ich möchte nichts dafür tun. Und ich möchte sofort. Weil warten ist Kacke. Warten ist ungerecht. Das habe ich nicht verdient. Aber das ist nicht der Weg der Berufung und der Auserwählung. Lass uns noch zu Ende lesen. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. War bestimmt sehr bequem, auf dem Stein zu schlafen mit dem Kopf. Aber besser als Skorpione im Ohr. Und er hatte einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an die Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr, Jahwe, stand über ihr und sprach: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, nach Westen, Osten, nach Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also auf ihr. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten. Überall, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, da sprach er: Wahrlich, Jahwe ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich. Und er sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf, nahm einen Stein, den er unter seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesen Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Zuvor aber hieß die Stadt Luz, Luser. Und Jakob, nee, ich weiß nicht, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit dir sein, nee, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll Jahwe mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das ist wie bei, na, nicht wie bei Saulus, das ist ein anderer Hintergrund, aber Gott kommt einfach in seinen Alltag, in sein Leben, in dem, was er gerade tut, wo er denkt, das ist jetzt dran und wichtig, kommt er einfach rein, offenbart sich. Und Jakob ist platt. Jetzt ist endlich der Tag da, wo es nicht nur Hörensagen ist, sondern wo er selber Gott hört und weiß, dass Gott da ist. Und wo er Gott anbetet. Wo er ihm die Ehre gibt in seinem Herzen, nicht wie vorher sich selber. Weil er nur für seinen Bauch und seinen Willen gelebt hat. Sondern jetzt ist der Moment da, wo er seinem Schöpfer gibt. Einfach nur, weil er so furchtgebietend ist, so groß und so allmächtig. Und dieser Schöpfer sich offenbart als unser, mit dem Herzen, das, wie sich Jesus offenbart hat. Ich bin mit dir. Ich beschütze dich. Ich versorge dich. Ich habe dich berufen und ich werde es auch tun. Weißt du, du liest das hier und du denkst so, krass, das würde mir nie passieren, aber das ist absolut nicht wahr. Unsere Geschichten sind genauso heftig wie die. Also guck dir den Alltag an dann von Jakob. Der wird auch nicht spektakulär sein. so ein Guck ins Neue Testament. Da sind zwar bei Paulus zum Beispiel Situationen, die er beschreibt, die echt krass waren und wo viele zum Glauben gekommen sind oder wo Wunder passiert sind, so, aber die Zwischenzeiten, das waren Missionsreisen. Ansonsten war er aber einfach bei sich zu Hause und keine Ahnung, wenn er nicht verheiratet war, hat er sich selber was gekocht und hat abgewaschen und was auch immer gemacht. Genauso der große Johannes. Der ist in Jerusalem geblieben und war da Gemeindepastor mit anderen, aber der hatte einfach seinen Alltag so. Auch Paulus oder die Apostel oder sonst, wir haben nicht die ganze Zeit gepredigt, so wie es hier steht, sondern nur so geredet, so weil das waren einfach nur die Predigten, die sie aufgeschrieben haben und dann abgeschickt haben. So wenig wie ich jetzt hier über irgendwas Menschliches reden möchte. So einfach nur, weil in dieser Stunde ist meine Aufgabe, nur mal was Geistliches zu sagen, zu interpretieren. Und so sind die Briefe auch und die Bücher. Die Propheten haben nicht die ganze Zeit so prophezeit. Das sind aber da, wo Gott sie berufen hat, in der Zeit schon. Und das Leben von einem Menschengottes war schon immer geprägt vom Alltag, wie das des Gottlosen. Und es gibt immer Zeiten, auch bei uns so, wo es keine Action ist, wo ich selber da sitze und denk so und meinen Glauben angucke und sag, ich wünsche mir da mehr Power oder mehr Leben, oder bin ich kalt geworden oder was ist los, so warum tangiert mich so vieles gerade nicht? Aber es ist auch kein Raum da. Ich wünsche mir gerade wieder mehr Action, aber ich habe keinen Raum dafür und auch keine Zeit, sondern weil andere Dinge da sind, die einfach nur langweilig sind und alltäglich und so, aber es ist nun mal jetzt gerade dran, so, ne? Natürlich würde ich vom Herzen ja lieber rausgehen, würde von Jesus erzählen, da Musik machen und grillen oder was auch immer. Aber es ist einfach nicht dran. Klar sehne ich mich gerade danach, Bibel zu lesen und total erleuchtet zu sein und zu denken, wow, krass, und weiter geht's. Oder im heftigen Gebetskampf zu sein oder was auch immer. Oder einfach nur in der Anbetung, wo ich mich einfach nur frei fühle und fromm und sicher und heilig. Und Gott das furchterbietende Person sehe, in seiner Allmacht. Das ist aber, nee. Aber ich weiß nicht, morgen ist es vielleicht dran wieder, wie es schon mehrmals in meinem Leben dran war und auch bei euch. Und dafür möchte ich bereit sein. Und es ist bedarf viel, viel mehr Glauben und Liebe in diesem ganz gewöhnlichen, alltäglichen, mit Gottes Liebe zu lieben, mit Gottes Gnade zu geben, mit Gottes Barmherzigkeit zu sein, für alle Menschen, die um einen drumherum sind. Es bedarf viel mehr Heiligkeit und Frömmigkeit und Reife in seiner eigenen Wohnung, wenn man die Tür zumacht, genauso heilig weiter zu wandeln, wie in der Zeit, wo man auf dem Boden liegt, weil man zerbrochen ist oder im ständigen Kampf, weil der Satan wieder töten möchte und wegreißen will, oder wo man mit Sünde hadert und was auch immer, da brauche ich keinen Glauben, weil da bin ich ja in meiner absoluten Schwachheit und bin vor meinem Gott und erlebe seine Stärke. Weißt du, aber mein Herz, wenn mein Herz sauber ist und da viel Platz ist für das Gute und das Richtige, für den neuen Menschen, dass er da bauen kann und sehen kann, dann ist auch mein Alltag geprägt von Gott und von Heiligkeit und ich erlebe ihn und ich höre ihn und ich sehe ihn. Dann muss es nicht mehr spektakulär und groß sein, denn dann weiß ich bin das Haus Gottes. Ich bin Bethel. Und auch hier, du bist Bethel. Und auch bei dir ist der Himmel offen, wo die Engel hoch und runter gehen und Gottes Willen zu tun, nämlich dir und mir zu dienen. Da ist das Fenster geöffnet und auch der Zugang zu unserem Schöpfer. Da ist Anbetung und Lobpreis und Opfer. Der Zehnte war keine Pflicht, hat Gott nie gesagt, aber es war auch damals schon Tradition in der Familie anscheinend. Durch Melchisedek. Und zu sagen, der Zehnte gehört dir. Und zum Schluss lass dir nicht einreden von Satan, so dass dein Leben einfach wertlos ist, vom geistlichen Standpunkt her. So dass dein neuer Mensch irgendwie, dass es nicht schlimm ist, wenn der ruhig ist und nicht sichtbar ist, so und hörbar ist für andere, weil eh nicht viel zu sagen ist oder zu zeigen ist. Lass dir nicht einreden, dass dieser schmale Weg breiter ist oder du ihn verbreitern kannst, dass du schaffst, mit zwei Herren zu leben, mit zwei Dingen, die dich beherrschen. Weil du bist hin und her gerissen, so ein, weil du es nicht voll machen kannst. So ein, lass dir nicht einreden, dass du zu wenig Liebe hast. So ein, weil dieser innere Mensch hat genauso viel Liebe wie jeder andere innere Mensch, der hier sitzt in dem Raum. Hat genauso viel Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wir sind alle auf einer Ebene in dem Bereich. So ein, ne, die Frage ist nur, wie verwaltest du dein Herz und deine Zeit und deine Kraft? Wie verwaltest du die Liebe, die du hast? Und guck dir diese Verheißung hier an. So wie ich es vorhin gesagt habe, so ein, der lernt Gott jetzt kennen und er hört von Gott diese Worte. Und du wirst ein Segen sein, dein Same nach dir, du und dein Same nach dir für alle Völker der Erde. So ein, sind, und was für eine Erwartung musst du gehabt haben? Was für eine Erwartung musste Abraham schon gehabt haben, als er zu Abraham wurde? So ein, und was für eine Erwartung Isaac? So ein, weißt du, und doch vergehen jetzt hier nochmal 200 Jahre, wo einfach nur Programm ist, Familie zu bauen. Als Fremdling. Die werden da Fremdlinge sein, 200 Jahre lang. In diesem Land, wo Gott sagt, das ist deins. So von Generation zu Generation, diese Geschichten werden erzählt und die Verheißung, die auf unserer Familie liegt, so ein, und der Ruf Gottes und die Begegnung mit ihm, so ein, und der nächste Enkel wird groß und die nächste Enkelin, so ein, und alle sitzen da und sagen, wann? Hat Gott nicht damals schon zu Opa, wie heißt er, Jakob gesagt, so, und ich werde dir das Land geben? Ja, der Opa ist schon tot. So ein, was, dann vergehen diese 200 Jahre und dann kommt diese Hungersnot und dann kommt die Geschichte mit Josef. Alles ein stinknormales Familienleben mit Viehzucht und was auch immer. So ein, ne? Aber diese krasse Verheißung Gottes, dieses ganz Besondere in dieser Welt. So ein, und auch noch nicht ein Riesenvolk, wie es Gott gesagt hat. Und dann sind die Sklaven in Hilfsarbeiter hier in Ägypten. 400 Jahre. Und doch da ist nichts in Sicht. Wo sollen wir denn Land haben? Wo ist denn unser Gott? Wo ist denn die Erfüllung unserer Verheißung? Wann kommen wir denn ins verheißene Land? Wann erfüllst du denn, was du schon mein Urgroßvater versprochen hast vor 900, vor 700 Jahren? Den Abraham und der Sarah. So ein, und dann holt Gott sie raus durch Mose und dann schenkt er ihnen einen neuen Bund und dann schenkt er ihnen einen Gottesdienst und dann schenkt er ihnen einen Namen und eine Art, als Gesellschaft zu leben und sich abzusondern. So ein, weißt du, selbst die Generation der Wüste muss sterben und darf es nicht sehen, auch Mose nicht, so ein, sondern erst die nächste Generation, die in dieser Wüste groß geworden ist. So ein, und dann gehen sie ins verheißene Land und dann nehmen sie ein. Und Gott hat jedem von uns Verheißungen gegeben. Sachen, die fest in der Bibel stehen und auch Sachen, wo wir gesagt haben, die er uns privat gegeben hat. Durch das Reden von seinem Geist. So ein, weißt du, aber Gottes Verheißung, die Erfüllung seiner Verheißung, das sieht manchmal echt ganz anders aus, als man es erwartet. Und manche Sachen werden wir auch nie sehen, die uns verheißen sind, weil es eine Verheißung ist durch uns, für jemanden. So ein, aber was ich weiß ist, ich komme in dieses verheißene Land. Und Gott hält sein Versprechen. Und auch wenn ich ein Fremdling bin, obwohl er mir versprochen hat und gesagt hat, du bist ein heiliges Volk, ein königliches Volk, ein Priestertum, so ein, Und ich hier aber manchmal lebe wie so ein Assi, so ein, oder wie ein Nichts, so ein, oder wie ein Sklave, so ein, weißt du, aber dennoch weiß ich so ein, er hat es aber gesagt und es wird passieren. Und ich muss akzeptieren, dass mein Alltag nicht so actionreich ist, wie ich es mir bei der Bekehrung gewünscht habe. So ein, und dass ich nicht ein Überflieger bin, wie Überflieger sein muss, wie das vielleicht andere erwarten. So ein, aber was ich sein will, ich will treu sein in dem Schritt, den ich heute gehe, im Jetzt und hier. Da will ich versuchen, so viel Raum in meinem Herzen zu geben, dass da wenigstens Platz ist für was Göttliches, was Gutes. Da will ich meine Schwachheit akzeptieren, aber nicht Gottes Kraft vergessen. Und da möchte ich auch zuversichtlich sein, auch wenn alles anders aussieht als eine Erfüllung von irgendeinem Segen. So ein, ja, ich will nicht vergessen, dass ich eine neue Schöpfung bin. Und ich will nicht diesen alten Menschen leben, nur weil es da viel breiter ist und viel einfacher. Ja, im Endeffekt ist dieser Breitweg viel, viel angenehmer zu laufen. Macht doch viel mehr Spaß manchmal in bestimmten Situationen. Man eckt doch nicht so viel an bei anderen Menschen. Ja. Man braucht auch keine Meinung mehr zu haben. Ja, da gibt's, ist nicht mehr nötig, ob es ein Gut oder ein Böse, ein Richtig oder Falsch gibt. Man kann einfach sein und findet genug Leute, die einen unterstützen und begleiten. Ja, aber da ist nicht die Verheißung. Da ist nicht der Segen. Auch da kommt irgendwann die Ernte, der Zeitpunkt, wo der Weg endet, an einer großen Tür. Also wie unser Weg irgendwann auch endet, weil er begrenzt ist. Ja, und da eine kleine Tür wartet, eine schmale Tür. Und ich will deinen Weg nicht verlassen. Ich will aber deinen Weg auch nicht vergessen, wenn alles so menschlich und weltlich und alltäglich ist. Ich will kämpfen. Ich danke dir, dass egal in welcher Dunkelheit ich schon war, dass da immer dieser Tag kam, wo du Licht gegeben hast. Ja, wo Sorgen verblassen, wo Ängste vergehen, wo Hoffnung Glaube wird. Ja, du bist unsere Kraft und Zuversicht. Aber du bist auch unser Begleiter und unser Fürsorger. Und ich bitte dich, dass du uns segnest in deinem Heiligen Geist, sodass wir wach und sauber laufen in dieser Weltzeit und uns nicht anpassen und angleichen, auch wenn es Verlust ist manchmal. Bau du dein Haus. Ja. Ich will nicht vergessen zu opfern, mit Dank und mit Lob und mit Preis. Und ich will auch nicht vergessen zu verwalten. Selbst wenn ich gerade nicht viel zu investieren habe, weil der Raum nicht da ist und die Zeit. Aber das, was da ist, möchte ich geben. Und sichtbar und hörbar machen. Also bitte begleite uns die Woche, die jetzt kommt. Und zieh uns ganz nah an dich, ja. Sei uns Stärke. Amen.